Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Mein heutiger Gast ist Maximilian Eigelsberger. Er ist ein wahrer Tausendsasser, kann man sagen, Singer-Songwriter, Romanautor, eine Werbeagentur gehabt, zweifacher Vater. Wir sind schon seit langem gut bekannt und deswegen sind wir bei du. Servus, lieber Max. Ich freue mich, dich zu sehen und mit dir zu reden.
Hallo, lieber Gerald. Danke natürlich auch. Ich freue mich, dich wieder zu sehen. Und ja, schön, heute da zu sein.
Max, ich habe eine Eingangsfrage. Du hast ja einen wirklich sehr zivilen Beruf gehabt. Du hast die HTL für Design und Grafik gemacht in Linz und warst ja dann Werbegrafiker und hast eine eigene Agentur gehabt. Womit hast du dich damals in erster Linie beschäftigt in dieser Firma?
Naja, es war so mit, ich habe die HTL Gebrauchsgrafik und Design gemacht, habe dann mich natürlich mit Marketing schwerpunktmäßig auseinandergesetzt und habe irgendwo so mit 20 mir dann gedacht, die Welt wartet auf mich, mach dich gleich selbstständig, weil du brauchst nicht irgendwo in einer Agentur arbeiten. Habe das tatsächlich dann auch umgesetzt. Ich muss jetzt vorweg schicken, so die ganze Welt hat nicht auf mich gewartet. Es war dann schon ein Weg, der durchaus ja, auch steinig war. Hat mir aber in einer Zeit, wo die Werbung, da hat es nicht so viele Werbeagenturen gegeben, weil da waren Werbeagenturen nur, das war gebundenes Gewerbe.
Wann war das? In welcher?
82, irgendwo. Mit 25 habe ich dann ja irgendwo wirklich geglaubt, die Welt wartet auf mich. Die Agentur ist gewachsen. Ich habe dann um die 20 Leute gehabt, 25 Leute. Irgendwann ist der nächste Schritt dann gekommen. Internationale Geschäfte hat man primär gemacht, wenn man eine Wiener Adresse gehabt hat. Jetzt habe ich in Wien eine Filiale aufgemacht. Und das war dann aber schon der Bereich, wo ich mir gedacht habe, ich komme von dem, warum ich jemals angetreten bin, immer weiter weg. Ich bin eigentlich nur mehr noch im Administratieren gewesen. Also ich habe Kundenkontakt, ich habe immer geschaut, dass zwischen, also intern das alles rennt. Und bin aber nicht mehr zu dem gekommen, was mich wirklich interessiert. Also Konzepte machen, Grafik machen.
Das also Kreative.
Und das waren dann Sachen, die schwierig waren und die mich halt einmal ein wenig geerdet haben. Ich habe gemerkt, die Welt mag mich zwar, aber nur warten dann auch nicht.
Und du hast ja damals schon begonnen eigentlich mit der Musik.
Mit der Musik habe ich wesentlich früher begonnen. Das war ja nur im zarten Teenageralter, weil da haben wir gedacht, jetzt muss ich Gitarre lernen, weil, aus ganz trivialen Gründen, weil man dachte, als Gitarrist bist du auf Schulskikurse,
der King.
Bist immer der King. Und das war dann definitiv so. Und das ist auch heute noch so. Ja, da war halt so die erste Begegnung auch mit der Musik. Und ja, die ist dann hängen geblieben.
Ja, du hast ja geheiratet und zwei Kinder bekommen. Und wird sich das dann eigentlich entwickelt, so in der Breite, Beruf, Familie, Musik? Was ist da denn eigentlich, womit hast du da zurückgesteckt und was hast du da forciert? Wie ist das dann weitergegangen?
Ja, grundsätzlich war es so, dass mir natürlich die Arbeit dann schon sehr vereinnahmt hat. Ich war zum Beispiel einen Teil der Woche in Wien, Teil der Woche in Wels, hab viel Kundenkontakt gehabt. Das war eine Zeit, wo ich noch geritten bin. Ich bin durch fast 20 Jahre Militär geritten. Das heißt, das war alles immer irgendwo genau durchgetaktet. Wobei primär einmal war für mich, die Kinder waren immer das Wichtigste. Also das ist, also sobald die Kinder, wo ich gemerkt habe, die Kinder leiden ein wenig darunter, habe ich zurückgeschraubt. Ich muss auch leider sagen, irgendwo der ganze Lebenswandel, der damals stattgefunden hat, hat mir auch meine Ehe gekostet. Ist so. Bin von über Nacht zum Alleinerzieher, zwei kleiner Kinder mutiert. Und wobei ich das im Nachhinein jetzt immer wieder sagen muss, das ist mit Sicherheit das Beste, was ich jemals gemacht habe. Ja, und das irgendwo hat mich auch in die Musik, ich habe immer gemerkt, dass mich die Musik einfach durch dunkle Stunden tragt. Wenn es mir nicht gut gegangen ist, ich habe die Gitarre genommen, habe gespielt und habe mich wieder in eine andere Sphäre geschossen und war rückblickend gesagt, ist mir immer besser gegangen, wenn ich wieder aufgehört habe dann.
Und als du da dann aus dem, wie man so schön sagt, Gröbsten raus warst, also die Kinder einigermaßen erwachsen worden und auch die beruflichen Geschichten ein bisschen ruhiger angegangen bist, hat sie sich dann faktisch wieder in alter Frische gemeldet, deine kreative Energie in Bezug auf Musik und auch, wie wir noch später besprechen werden, in Bezug auf deine literarischen Avancen.
Ja, es war grundsätzlich so, dass ich in dem Moment, wo ich, wie gesagt, wo die private Entscheidung angestanden ist, habe ich gewusst, dass das Leben so, wie es jetzt ist, nicht mehr weitergehen kann, weil ich kann die Kinder nicht irgendwen erziehen lassen, sondern das sind meine Kinder. Hab die Agentur verkleinert, hab Wien verkauft, also die Filiale in Wien. Hab natürlich auch schweren Herzens meine Reitsportkarriere aufgeben müssen, weil das ist einfach nicht mehr gegangen. Und hab dann wieder in meiner Agenturarbeit mich wieder um Sachen kümmern können, die mir einen Spaß gemacht haben. Und das hat man schon gemerkt, dass man...
Also back to the roots.
Genau. Ich habe dann ein kleines Team gehabt, aber die waren halt dann genau die, mit denen ich gern gearbeitet habe. Also da war, nicht, dass ich mit anderen nicht gern gearbeitet habe, aber da waren wir halt ein kleines Team und da sind wir wieder mal an einem Tisch beieinander gesessen und gesagt, die Aufgabe stellt sich gerade für uns, wie lösen wir es? Und da war der Teamgedanke wieder vorrangig und das habe ich schon gern wegen.
Mhm.
Auch wenn andere sagen, ich bin eher ein One-Man-Show und sehr dominant, aber ich weiß, dass ich die Zeit sehr genossen habe.
Mhm. Und wie bist du da wieder in die Musik eingestiegen?
Ja, die Musik hat mich immer wieder geprägt und ich habe dann von beruflicher Seite her die Herausforderung ab und zu gehabt, dass man Werbejingles,
ja,
die waren gefragt. Und irgendwann habe ich gedacht, bevor ich jetzt einen Freelancer mit dem beauftrage oder irgendwelche Studios, mache ich es doch selber, weil es mir ja lustig ist. Und habe in der Studioarbeit einfach Musiker kennengelernt und Freunde und wir haben dann irgendwann beschlossen, machen wir was miteinander. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon meine Songs selber geschrieben. Also das ist auch, das wird sich nicht ändern. Ich mache jetzt genauso Musik und Text kommt von mir. Jetzt habe ich Gott sei Dank das große Glück, mit einer Sängerin zu arbeiten, die nicht nur Sängerin ist, sondern die wirklich Teil von Scrapbook von unserem Projekt ist, die ja nicht nur hervorragende Sängerin ist, sondern ja auch gute Texterin und die, was man textmäßig helfen kann. Ja, das ist natürlich schon was einen richtigen Spaß macht.
Mhm.
Und die Gisi ist nicht nur meine Gesangspartnerin und Partnerin auf der Bühne, sondern wir sind auch Freunde. Freunde in dem Sinn, dass wir sind kein Paar, wir sind ein Duo,
ja,
wir sind
ja,
Freunde und deswegen funktioniert das mit der Musik auch gut.
Also ihr seid musikalische Partner.
Genau.
Mhm, Sag, und du hast in erster Linie eigentlich in englischer Sprache getextet und gesungen, aber mittlerweile ja auch Deutsch, nicht?
Was hat das für Bewandtnis? Natürlich ist meine Basics und meine Musik hat sich geprägt von Beatles, Stones, Eagles. Das war alles Englisch. Also für mich hat es zu dem Zeitpunkt, da war der so die Liedermacher, Ambros, Danzer,
ja,
Fendrich, die waren gar nicht so präsent, die sind erst später gekommen. Wie die gekommen sind, habe ich ja dann grundsätzlich einmal überlegt, ob ich was Deutsch mache. Und ich habe mir es, so blöd es jetzt klingt, auf Deutsch nicht zutraut. Weil einen deutschen Text schreiben, der dann nicht, und jetzt will ich nicht irgendwas sagen, was mir dann schlecht ausgelegt wird. Ich will keinen Schlager schreiben.
Ja.
Ich möchte auch, wenn ich was Deutsch schreibe, dann sollte die Texte so einen Sinn ergeben. Und die müssen natürlich einen Rhythmus haben, weil für mich ist ein Lied nur ein Lied, wenn es einen Rhythmus hat, wenn es einen Reim hat.
Ja.
Aber ich habe dann immer Englisch geschrieben. Und die Frage, etwas Deutsch zu machen, hat sich dann gestellt, weil ich in Wien ein Management, eine Firma gehabt habe, die sehr groß, also auch mit großen österreichischen Künstlern gearbeitet hat und die mir eines Tages offeriert haben, dass die Möglichkeit eines Plattenvertrages, damals war halt nur ein Plattenvertrag was, besteht nur das Unternehmen, also die Firma, die wollen, dass ich es auf Deutsch mache. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir es nicht zutraut. Nicht nur aus dem, dass ich es auf Deutsch mir damals nicht zutraut habe, sondern in das Geschäft einzusteigen, heißt ja nicht, dass ich so, gut, habe ich
ein großer
Star, sondern dann dingelst in kleine Diskotheken umherum und dort und dort. Und das war für mich, das habe ich mir nicht zutraut, weil ja die Kinder, ich kann nicht die Kinder einfach dann, die haben leben müssen,
ich habe auch leben müssen. Die brauchen was zu essen.
Ich habe mir es damals nicht zutraut. Also der erste Grund war, dass ich es nicht wollte auf Deutsch Und der zweite und der wichtigste Grund war klarerweise, dass ich einfach nicht Kinder habe da zu dem Zeitpunkt, weil ich andere Verantwortung gehabt habe.
Ja, aber das hat sich ja mittlerweile geändert, wo wir jetzt rüberspringen ein bisschen auf deine, kann man sagen, Drittkarriere als Romanautor, als Krimiautor, weil da hat sich ja auch einiges getan. Vor einigen Jahren bist du da auf die Idee gekommen, weil du ja, soweit ich dich kenne, immer gern Konzepte geschrieben hast für Firmen, wo ja auch ein Storyboard gebraucht wird. Und dass du dann die Idee gehabt hast, ich glaube, das war in der Corona-Zeit?
Es war grundsätzlich so, ich lese extrem viel und ich lese irrsinnig gern. Und es hat in der Zeit, wo ich in der Arbeit habe, relativ viel Fachliteratur lesen müssen. Und ich habe mir damals schon zur Gewohnheit gemacht, dass ich zwischendurch einmal ein Krimi oder irgendwas lese, was mich einfach ein wenig...
Zur Entspannung.
Ja, zur Entspannung. Und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich das selber mal machen. Und Corona, ich will das Wort gar nicht mehr im Mund nehmen, hat mir dann mir die Chance geboten. Also ich bin ein Gewinner aus der Geschichte, weil ich mir gedacht habe, jetzt hast du die Zeit, weil die ganzen Seminare, ich habe viele Seminare auch gemacht, Marketing, dann Kommunikation, verbal, nonverbal, und das ist auf einmal alles weggebrochen. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kannst du in der Früh liegen bleiben, den ganzen Tag mit Pyjama spazieren gehen oder die disziplinieren und sagen, hey, mach was, nimm die Zeit, nutze, weil wer weiß, ob du die jemals wieder kriegst. Und habe dann eben angefangen, dass ich einmal, mein Leben war geprägt im Konzeptbereich, wo ich wirklich viel geschrieben habe und viel gemacht, aber das war immer faktenbasierend. Da kannst du nicht irgendwelche Trends oder irgendwelche Zahlen sagen, sagen wir es so oder sagen wir es so.
Das muss sitzen.
Und ich wollte dann, und das war schon eine Freiheit, die ich auf einmal gehabt habe. Ich kann Protagonisten oder Menschen da drinnen, die kann ich so beschreiben, wie sie jetzt will. Und wenn es mir nach 30 Seiten nicht mehr gefallen, dann lass ich sterben. Weißt, also, und da geht es um die Sachen, dass die Freiheit, einfach einmal etwas zu schreiben, das halt keinen Zwängen unterliegt.
Ja.
Hab dann mein erstes Buch, da zu dem Zeitpunkt war es natürlich ein Manuskript, hab's meinen Kindern dann gegeben, hab gesagt, erzähl, was ich gemacht habe, lest einmal drüber, was sagt ihr? Und meine Kinder, wir sind natürlich, Marco und Nina, auch mit ihren Partnern, wir sind natürlich schon sehr, sehr eng, klar, aufgrund der ganzen Situation.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, sie sollen drüber lesen, weil wann dann sind die einmal sagen, Papa, lass die Finger in der
Wand. Ja, also die sind ehrlich zu dir.
Genau, die brauchen nichts beschönigen.
Ja.
Habe ihnen das Manuskript dann gegeben und ich habe dann nichts gehört. Und mein Sohn ist ja auch sehr kritisch da. Und hab dann lang nichts gehört für einen und dann haben wir den, die haben mir auch nicht fragen getan. Irgendwie habe ich auf einmal ein ungutes Gefühl gehabt, da habe ich gedacht, sie überlegen gerade, wie sie mir sagen. Und dann ruft mich der Marco und sagt, Papa, mit einem Grillen kommst du raus? Und wir stehen am Grill und er sagt, du, über das Buch soll man auch reden. Und das hat sich aber so angehört, wie, weißt du, ein Krebs-Endstadion. Und dann steht er so da und sagt, du weißt genau, dass mich sowas normal gar nicht interessiert, aber ich habe nicht mehr aufhören können zum Lesen.
Das schönste Kompliment.
Und dann haben wir gedacht, na schau. Meine Tochter hat dann natürlich ein wenig weiblichere Ansätze gehabt. Das sagt der Papa, da auf Seite 45 verliebt er sich. Und auf Seite 75 sagt, ich liebe dich, so schnell geht das nicht. Sag ich, schaut sie bei mir schon. Ja, und dann habe ich das große Glück, das ich damals gehabt habe, oder auch nicht. Also Glück hat man sich ja bekanntlicherweise, dass ich einen Verleger gefunden habe. Weil für mich war klar, im Eigenverlag mache ich nichts. Wann, dann muss es wen geben, der sagt, okay, wir glauben an das.
Ja.
Und wir gehen da in Vorleistung. Habe einen Verleger gefunden und mit dem ich auch jetzt noch, und jetzt arbeite ich am fünften Buch, immer noch, benannt bin. Und es war dann, es hat mich in andere Sphären gebracht. Buchmesse Leipzig zum Beispiel, das waren, für mich war eine ganz andere Welt. Da sind auf einmal meine Kollegen unter Anführungszeichen von der Erika Blucher über da vorbei und cool. Ich meine, ich weiß schon ganz
du,
genau, wo
du
ich
auch hier.
Genau. Ich weiß schon, wo ich bin und was ich mache.
Ja.
Aber es war dann auf einmal, ich, der ja aus einer Branche kommt, die immer irgendwo, was die mit Öffentlichkeit zum Tun hat. Ich habe alle möglichen Leute kennengelernt. Auf einmal denkst du, hör schau. Jetzt wirst du wahrgenommen als Werber, wirst mit deinen Arbeiten, aber du als Person wirst relativ wenig wahrgenommen. Und das hat mir ein wenig geschmeichelt und es war lustig. Und ich habe damals begonnen, dass ich meine eigene Musik auch in meinen Büchern verarbeite. es gibt immer Lieder von mir, die da drinnen vorkommen. Und dann hat eben einmal der Marco gesagt, beim vorletzten Buch hat er gesagt, Papa, warum machst du nicht einen QR-Code, wo sie die Leute das dann anhören können? Also da hat das Buch und wir reden von dem Lied und dann kann sie es anhören. Das haben wir jetzt da gemacht und das scheint
gut zu funktionieren.
Ja, also die Zahlen zum Abladen sind extrem groß. Und ich finde es einfach witzig und es befruchtet ja auch meine musikalische Arbeit.
Ja.
Weil selbst bei Konzerten jetzt gibt es natürlich auch Bücher. Und dann sage ich schon, ja, da gibt es...
Das eine ergibt das andere.
Genau.
Ja, ich wollte noch einmal zurückkommen, weil du gesagt hast, also dass man faktisch als Werber, als Person jetzt nicht so wahrgenommen wird, sondern die Arbeit und als Romanautor wird man dann als Romancier wahrgenommen. Mir fällt ja auf bei den Büchern, dass die Geschichten spielen ja in einem Milieu eben, der Werbung auch und auch der Pferde und der Musik, also in deinem Lieblingsmetier sozusagen. Und der Hauptprotagonist, Max Werger, ist ja schon ein bisschen ein alter Ego von dir, oder?
Wenn du das so siehst. Grundsätzlich ist für mich, mir war ganz klar, dass mein Hauptprotagonist, der Max Werger, ich kann nicht über Privatdetektiven oder einen Polizisten schreiben, weil ich keine Ahnung habe, wie die wirklich arbeiten.
Das läuft, ja.
Ich weiß aber genau, und wenn ich zu Sachen komme, wie ich reagieren würde. Und das ist natürlich das alte Ego, und da wird der Max Werger wahrscheinlich immer wieder, der wird genau dasselbe machen, was mir in dem Moment denkt.
Ja, und die Story ist ja die, dass faktisch der Max Werger mit seinem Freund Stoney mehr oder minder en passant zufällig hineinstolpert in irgendwelche dunklen Machenschaften und dann mit Spürnase und Cleverness und Humor die diversen gefährlichen Situationen meistert. Es gibt ja ganz amüsante Titel bei deinen Büchern, wenn du das vielleicht unseren Zuhörern einmal näher bringen willst.
Ja, es war grundsätzlich so, und da habe ich auch mit dem Verlag natürlich Kämpfe ausgetragen, weil mir war klar, und das ist natürlich die Branchenaffinität, ich muss was machen, das auffällt.
Ja.
Also jetzt irgendwo hinschreiben, Mord im Gasteinertal, da komme ich nicht weiter. Und ich habe dann, das erste Buch heißt Drogen, Sex und Biokeks.
Also deftig.
Also es muss ein wenig deftiger sein. Es ist, wobei Sex ja nicht wirklich vorkommt in meinen Büchern. Das zweite heißt In Vino Nix wäre das. Das dritte Schlager, Pop und Minirock. Und das vierte Pferde, weiß ich nicht mehr, mit Menschen. Also es sind immer die Aufhänge, die Titel sind immer Aufhänge, wo die Leute, was ist das?
Ja, ja.
Genauso, ich mache ja auch meiner grafischen Ausbildung auch geschuldet die Covers selber.
Ja,
und
auch
die Covers unterscheiden sich zu alle Bücher, weil jeder Verlag hat seine Linie, hat seine Designlinie. Und das habe ich mir damals ausbedungen. Und das ist mir aus irgendwelchen Gründen auch genehmigt worden. Die schauen anders aus. Und ich weiß, speziell in Leipzig auf der Buchmesse, wo Leute am Stand gekommen sind.
Ja.
Und hingegriffen haben, weil sie einfach anders ausgeschaut haben, die
Bücher. Ja. Sie haben, finde ich, so was Poppiges und ein bisschen Retro, aber auf eine sehr positive Art. Und mir, also ich habe den Gefühl, es ist ein bisschen James Bondig fast, teilweise.
Ja?
Ja, schon.
Freut mich, weil das ist ja der. Wenn der Max Werger wegen James Bond kommt, denke ich mir, dann gefällt mir dein Zugang zu meinem alter Ego ja noch besser.
Gut, und du hast auf jeden Fall praktisch beide Kunstrichtungen da letztendlich jetzt damit verbunden. Nicht? Also es gibt deine Bücher, deine Romane, es gibt deine Musik und durch diesen QR-Code kann man praktisch scannen und die Musik abhören. Und es ist deine Lesungen, wo ich ja schon das Vergnügen gehabt habe, mehrfach dabei zu sein, sind ja eine Art ein bisschen Happenings. Ne? Das ist eigentlich nicht nur Lesung, sondern auch Musik dazu. Also du erklärst faktisch auch die Handlung mit der Musik. Also das ist eine Einheit, das greift ineinander über. Nicht?
Es war bei den Lesungen, mein Konzept war immer, ich war auch viel bei Lesungen und immer denkt, irgendwie ist mir das zwingend, wenn wer, speziell bei Krimis, wo es ja, du kannst ja nicht das Ergebnis vorwegnehmen.
Genau.
Dann wird immer, du siehst nur...
Man muss vage bleiben.
Genau, da geht es nur um das, wie ist der Stil, wie wird geschrieben und so. Und da haben wir gedacht, das ist mir ab und zu schon zwang gewesen.
Mhm.
Und dann haben wir gedacht, ich möchte viel mehr reden übers Buch, lese natürlich immer wieder ein paar Seiten, klar, damit man auch den Stil merkt und kombiniere es mit der Musik. Und das ist das, wo ich viel Feedback gekriegt, die sagen, es gibt schon auch die, die kommen zu den Lesungen, die sagen, das Buch kaufen, aber eher, ich freue mich, wenn es spielt.
Ja.
Und ich habe beim letzten Buch das für mich ja wirklich Erlebnis gehabt, dass ich mit meinem eigenen Sohn, der auch bei gewissen Songs mitschreibt, weil der auch exzellenter Musiker ist, das erste Mal auf der Bühne zu stehen. Und das war natürlich dann Buch, Lesung, Musik in so engen Bereichen.
Und Familie, also da praktisch genau, also ganzes Leben, Leben wie in einem Brennglas. Ne?
Genau, also das war, da haben wir wieder gedacht, da kann man auch durchaus dankbar sein, weißt
du? Ja.
Es ist nicht mehr so, dass ich bin jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, ich bin schon noch jung, weil wenn ich, nachdem ich ja selbstständig bin, kann ich ja die Mehrwertsteuer abstreichen, das heißt 20% von den Leuten kann ich wegstreichen. Aber es sind halt so Sachen, wo man schon merkt, es gibt Sachen, die Dankbarkeit auf einmal rauskommen lassen, wo das nicht selbstverständlich ist. Ich weiß, es ist auch nicht selbstverständlich, dass ich halt da sitze und mit dir so rede.
Ja.
Das ist nicht irgendwas, ja, das muss ich jetzt machen und das ist jetzt, boah, das ist gut für das oder das. Sondern ich denke mir, es ist schön, dass wir so reden können miteinander. Und ich habe mich gefreut drauf und ich freue mich auch jetzt, wenn wir da sitzen. Und es ist auch der Energiefluss ist einfach angenehm für mich. Und das war wieder so ein Moment, unabhängig, weil ich habe ja Enkel mittlerweile auch, wo ich mir schon denke, irgendwie bin ich schon gesegnet. Also das Leben hat nicht immer nur, aber schon sehr, sehr, sehr viel schöne Sachen über mich ausgegossen. Also das Füllhorn war voll.
Ja, ist erfreulich zu hören. Ich habe jetzt eine Frage an dich, also die wirst du wahrscheinlich schon öfter gestellt bekommen haben. Fühlst du dich jetzt eher als Schriftsteller oder als Musiker oder was ist da jetzt deine Präferenz eigentlich?
Ich habe eigentlich noch nie nachgedacht. Ich habe mich noch nie als Musiker gefühlt, noch nie als Schriftsteller. Ich fühle mich eher als einer, der das Glück hat, Sachen zu machen, die einem Spaß machen. Also ich bin für mich, wenn man das so umschreiben könnte, ich bin mein eigener Entertainer. Ich kann malen, ich kann Musik machen, ich kann schreiben.
Ja.
Und primär habe ich selber einen Spaß dran. Also ich habe gelernt, früher habe ich in der Werbung natürlich machst immer vier Zielgruppen. Du weißt, wie denkt der, was der. Und jetzt habe ich die Chance, etwas zu machen, das mir einen Spaß macht. Und wenn es dann wem gefällt, super. Weil eins ist natürlich klar, in dem Moment, wo du public gehst, also öffentlich wirst, dann muss man sich natürlich ein wenig, dann wartet man schon, dass da die Leute auch sagen, hey, das gefällt mir.
Klarerweise, ja.
Weil ich hab damals einen Kollegen in dem Management gehabt, der ein großer Österreicher, der hat zu mir gesagt, hat gesagt, Max, wenn du irgendwas machst und wenn du auf die Bühne gehst und wenn du, dann muss dir klar sein, dass es nicht jedem gefällt. Und sagt, dann überleg dir das, wenn du das nicht aushältst, dann tu es nicht. Und das habe ich immer nur in meinen Ohren und ich denke mir jedes Mal, ich mag die Bühne, ich liebe die Bühne, ich bin so gern auf einer Bühne. Aber ich denke mir jedes Mal in der Garderobe, kurz vorm, weißt du, wenn es mir weg aussieht, wie viele Leute sind da, denke ich mir, boom, boom. Und dann denke ich mir immer, warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir das an?
Und dann klassisches Lampenfieber.
Klar, und dann geht man raus und denkt, mei, ist das schön, und ich muss gar nicht mehr runtergehen.
Du, wie schaut es eigentlich in Zukunft aus? Arbeitest du schon am fünften Roman?
Ich arbeite am fünften Roman. Ich habe die Gysi und ich, wir arbeiten am neuen Programm. Von der Musik, also wir wollen auch musikalisch mehr machen. Es gibt jetzt einen Fixtermin, das ist der 2. Oktober 2026 im Theater Kornspeicher in Weiß. Das ist schon mal fix geplant. Wir wollen aber natürlich das Programm vorher auch ein paar Mal spielen.
Ja.
Der Kornspeicher ist irgendwie mein Wohnzimmer geworden. Das ist sowas, dort fühle ich mich auch wohl. Und natürlich, das sind Sachen, das machst du eh alles nicht nebenbei.
Und wann wird das neue Buch erscheinen?
Voraus,
ich will dich nicht unter Druck setzen.
Nein, voraussichtlich, ich sag einfach voraussichtlich im Ende Mai. Ich sage aber das Jahr nicht dazu.
Also mit Antwort, du bist ausgesprochen umtriebig und still going strong.
Genau.
Sehr gut. Ich hätte da zum Abschluss so persönliche Fragen, zum Beispiel, du bist ja, wie gesagt, als Musiker und hast ja vorher gesagt, du hast einige große Vorbilder gehabt. Wen würdest du, welchen Musiker würdest du gern treffen und was würdest du ihn fragen?
Grundsätzlich ist so, ich meine, meine musikalischen Vorbilder komme natürlich aus einer Zeit, die, ja, die mich als Junge geprägt haben und die mich möglicherweise auch zur Musik gebracht haben. Das ist John Lennon, das ist Eric Clapton. Da gibt's schon eine Serie, die Stones zum Beispiel, das sind alles Sachen, die ich wirklich gern möchte. Ich möchte mit John Lennon geht's halt nicht mehr, aber mit den anderen. Ich möchte einfach so eine Stimmung, wie es wir jetzt haben. Einfach einmal reden, was war dort, was war da. Es gibt aber auch Österreicher, die extrem schätze und die wirklich, wo ich mir denke, die haben uns da geprägt und das ist Kulturgut geworden. Vom Reinhard Fendrich über einen Wolfgang Ambros und auch Georg Danzer. Wir haben ja da wirklich Ludwig Hirsch. Wir haben so viele wirklich exzellente Musiker und auch die Jungen, die jetzt da sind.
Ja.
Da gibt schon viel.
Zeller und Speer.
Die wirklich gut sind. Also da, Pizzeria Jaus, also da gibt schon Wander, also da gibt schon auch die, wo man denkt, mal klasse, aber natürlich sind mir die anderen ein wenig näher und ich würde zum Beispiel gern, ich habe das Glück gehabt, dass mit Reinhard Fendrich ja schon benannt war, aber ich würde jetzt nach so langer Zeit mit ihm einmal gern reden über die Zeit, die jetzt vergangen ist, auch über seine Entwicklung und ich würde noch fragen, ich würde sagen, du Reinhard, magst nicht einmal nur einen Kick für deine Karriere, sing einmal mit mir auf der Bühne.
Sehr gut. Du, und letzte Frage, kurz und bündig, was ist für dich der Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens, grundsätzlich ist einmal das, der Sinn des Lebens, jetzt trivial überbrochen, ist meine Familie. Das ist die Motivation auch des täglichen Aufstehens, weißt? Es ist ja nicht so, dass man jeden Tag nur, es ist alles so super und so klasse. Aber sie geben mir immer wieder die Kraft, dass ich solche Sachen mache. Und was meine Kinder mir gelehrt haben, ist das, dass gibt's nicht, gibt's nicht. Oder kann nicht sein, gibt's nicht. Das ist auch meine Lebensprämisse, dass ich immer sage, wenn zu mir einer sagt, das geht nicht, dann weiß ich in dem Moment ganz klar seine Grenzen, aber meine nicht. Und das ist auch immer wieder etwas probieren. Und ganz wesentlich ist für mich, dass wir positiv bleiben, dass wir lachen können, dass wir wertschätzend sind, dass wir respektvoll umgehen. Das klingt alles so, wow, so rosarot. Aber wenn du mich fragst, was der Sinn des Lebens für mich ist, ich möchte irgendwann einmal dastehen und wenn dann möchte ich sagen, ich habe es anständig gemacht.
Super. Ja, danke, lieber Max. Es war ein wunderbares Gespräch. Mich sehr gefreut. Und ja. Ich glaube, wir sehen uns in Bälde wieder bei deiner nächsten Lesung oder deinem nächsten Konzert. Ich danke dir.
Danke auch, Gerald.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.